haben miteinander eine Evangelisation-Einsatz gemacht und einander ein bisschen kennengelernt. Das ist eine sehr schöne Zeit gewesen. Also, danke vielmals. Also, ich könnte gerne vielleicht das wieder mal in Betracht ziehen. So, dass wir wieder mal etwas andenken in diese Richtung. Genau. Ich nehme natürlich herzliche Grüße mit von unserer Gemeinde in der Groane. Es ist die zweite Gemeindegründung, wo ich drinnen bin. Und abgesehen, so jetzt Klammern auf, Missionarin, für das spezielle Exemplar, das Theo vorhin vorgestellt hat. Also wo darum gegangen ist, irgendeine Bibelschule zu besuchen, das war so in den 90er Jahren, habe ich gedacht, nein, nie. Also so die Missionare, die sind alle so durch und durch geheiligt. So, wenn man so die Bibelschulfotos anschaut, von, in den Heftchen und so, die strahlen vor Heiligkeit. Und dann denke ich, ich bin nicht so. Also das, ich bin ganz normal. Und als ich dann in der Bibelschule war, habe ich gemerkt, die anderen sind auch ganz normal. Also, eben nicht durch und durch geheiligt, hat keine spezielle Rassen oder irgendwie so. Einfach wie Gott beruft uns als Christen, entweder sind wir in der Schweiz oder im Ausland oder irgendwo tätig, aber wir sind einfach im Dienst und Gott führt uns ganz auf verschiedene Art und Weise. Und ich habe bei Bibel schon in Beatenberg gemacht, also Bernd Biet ist schon in meinem Blut drin, hat eine Spuren hinterlassen. Und seit 1993 bin ich jetzt in Italien. Ich war in einer Gemeindegründung, in der Brianza zuerst und jetzt seit etwa 13 Jahren in der Groane wieder ganz neu angefangen mit einer Gemeindegründung, die jetzt langsam wächst und auch in der Phase sind, dass die Gemeinde kann selbstständig werden kann. Also selbstständig in der Schweiz bedeutet, dass man einen Pastor kann anstellen und ihn vermag zu zahlen. In Italien bedeutet es selbstständig, dass man einfach mit einem Leitungskreis ohne bezahlten Pastor oder irgendeine geistliche Figur weitergeht. Und das ist eine Herausforderung, weil alle sind im Beruf stark involviert und im Alltag gefordert und haben vielleicht auch nicht eine theologische Ausbildung. Aber das ist eine spezielle Herausforderung für uns auch als Missionare. Ich dachte, ja, was so für einen Missionssonntag. Ich dachte, Herr, was für einen Text könnte ich passend sein, wo ich in mein Erzählen kann reinnehmen. Und ich habe mich dann für einen Text entschieden. Oh, ist es überhaupt gut, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Okay. Nicht, dass ich automatisch so. Genau. Wie Gott aus dem unscheinbaren Weltgeschichte schreibt. Manchmal macht Gott aus ganz unscheinbar, was gar nicht danach aussieht, keine grosse Erweckung, nicht irgendwie ein grosses Aufbrausen von irgendetwas und plötzlich merkst du, hey, da hat Gott etwas angefangen, da passiert etwas, was viel grösser ist, als ich jemals gedacht hätte, wo es angefangen hat. Und darum möchte ich euch einladen, mit mir eine Reise zu machen, mit dem Paulus, durch die Apostelgeschichte 16. Wir lesen immer wieder einen Teil von dem Text, Apostelgeschichte 16, zuerst mal die 6, 6 und 7. Ihr könnt es auch da mitlesen, wenn ihr die Bibel nicht dabei habt. Paulus und seine Begleiter zogen nur noch den Teil Phrygiens und zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Es ist nicht unbedingt gerade so eine Ermutigung für einen Anfang von einer grossen Missionsreise oder von einer grossen Missionsarbeit. Irgendwie funktioniert gerade überhaupt nicht. Und manchmal kann man sich auch fragen, in der Mission, lohnt sich das überhaupt? Dann probierst und dann geht nicht. Und dann investierst du vielleicht Jahre in etwas und dann geht es Bach ab. Oder dann ist es wieder so und dann geht es etwas auseinander. Und lohnt sich das überhaupt? Kaum Resultat siehst. Klar, es ist eine rhetorische Frage. Also wir wissen, wo wir auch missionaffin sind, und ihr seid in der Gemeinde, die sehr missionaffin ist. Es lohnt sich. Wenn man den Text anschaut, man sieht, der tut nicht irgendwie Frustrationen ausklammern. Er tut auch nicht Fragen ausklammern. Es sagt ganz klar, es ist einfach verschlossene Türen da. Aber man merkt auch, schnell ist man dran, dass wir einen Denkfehler begehen. Wir denken, wir gehen, ich gehe, wir bringen das Evangelium, ich bringe das Evangelium, wir machen uns auf den Weg. Und Gott ist einfach unser Helfer. Wir haben unseren Wunsch, wir haben unser Ziel, und dann beten wir wie Weltmeister: Herr, segne du das. Mach, dass es funktioniert. Schenk, dass Frucht entsteht. Herr, schenk du, dass ich Energie überkomme. Dass ich wieder weiter kann. Er ist ja so wirklich unser Zufluchtsort in den Gebetsfragen. Dann merkt man, es wird auf der einen Seite ein Plan, und eben die Wirklichkeit ist dann einfach, wie wir da gelesen haben. Geht nicht, funktioniert nicht. Aber eigentlich ist es eben umgekehrt. Eben, Gott ist der Anführer. Und ich bin der, der hinhergeht. Und da, ohne gewissen ersichtlichen Grund, ist einfach irgendwie einfach zu. Blockade. Und es ist interessant, man sieht, das ist zuerst der Heilige Geist und nachher der Geist von Jesus. Der Lukas sagt da, Gott wirkt, also Jesus wirkt mit dem Heiligen Geist. Natürlich würde man gerne wissen, was ist jetzt da eigentlich passiert? Haben sie kein Visum bekommen? Sind sie an den Grenzen abgewiesen worden? Haben sie irgendwie, hätten sie müssen etwas zahlen, schmieren, das hätten sie rein können? Und sie haben nicht, das wird alles nicht erwähnt. Ist auch nicht wesentlich für uns. Aber wesentlich ist, dass Gott der Reiseleiter ist, der vorangeht. Und es ist nicht unser Projekt, sondern sein Projekt. Und er weiß ja, was für ein Projekt das er hat, aber sie haben es im Moment auch noch nicht gewusst. Wir sind einfach Teilnehmer. Manchmal haben wir auch so, wir so einen Lebenstraum, einen Wunsch. Ich sage, ja, der Herr möchte bestimmt das. Und es war ja nicht etwas Falsches gewesen, dass sie haben wollen, das Evangelium in dieser Gegend weitergeben. Das ist ja total legitim und überhaupt nicht falsch gewesen. Und plötzlich geht so ein Herzensanliegen einfach irgendwie den Bach ab. Da kann man entweder denken, ist Gott nicht auf meiner Seite? Hat er mich verlassen? Zwei Gedanken. Es kann nicht Gott sein Fehler sein, ist es mein Fehler? Habe ich falsch gehört? Habe ich falsch gebetet? Habe ich falsch reagiert? Aber das sagt er ja nicht. Er sagt ja nicht irgendwie, es war etwas falsch gewesen. Man hat versagt. Er hat einfach nicht gesagt, es ist nicht jetzt und es ist nicht da. Und es ist nicht auf diese Art und Weise. Es wird anders sein. Es ist nicht alles verloren. Es ist einfach etwas anders. Die Frustration bleibt. Die bleibt erhalten. Aber es ist ja nicht das letzte Wort. Wir kennen ja eigentlich den Text, wie es weitergeht. Und wenn wir die Bibel offen haben, sehen wir das ja. Es geht ja weiter. Wir wissen das, trotzdem haben sie es nicht gewusst. Ich denke auch, wir in der Gemeinde, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind als einen Auftrag, dass wir die Gemeinde fit machen. Dass wir Älteste ausbilden, Diakone, Gemeindeleiter. Und dann haben wir vor 3 Jahren haben wir angefangen, so einen Leiterförderungskreis zu machen mit Leuten. Und dachten, die hätten Potenzial. Wir haben 3 Jahre einfach jeden Monat uns getroffen und haben investiert. Ist ein technisches Problem. Ist alles gut. Super, okay. Wir haben 3 Jahre in die Leute investiert. Und plötzlich, so auch im letzten halben Jahr, haben wir gemerkt, plötzlich jemand hat ganz schwierige Situationen in der Familie. Andere haben es charakterlich sich entpuppt als nicht geeignet für eine Leitungsaufgabe. Andere haben plötzlich schwierige Situation gesundheitlicher Art. Ich dachte, hallo, bleibt nicht viel übrig. Ich sagte, ja, Herr, okay, stopp. Wenn wir irgendwie auf andere Art und Weise weitergehen. Und jetzt haben wir den Leiter für den Kreis abgeschlossen vor dem Sommer, also vor ein paar Wochen. Und im September nach der Ferien machen wir etwas anderes, wenn wir mit den Hauptleitern weiterarbeiten. Ich sagte, Herr, du musst es machen, du bist unser Reiseleiter. Wir im Moment sehen wir jetzt nicht gerade unbedingt, wie es aussieht in ein paar Jahren, aber mit dir wollen wir weitergehen. Wir brauchen eine neue Orientierung. Im Prinzip sind sie da einfach blockiert, aber es geht weiter. Sie sagen, wir gehen nicht auf. Wir gehen weiter. Oh, das haben wir in den verschlossenen Türen. Wir lesen weiter im Kapitel 16, Vers 8 bis 10. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, sie tun sich nicht entmutigen lassen, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen und der ihm bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Also die Truppe, die ist weitergegangen, bis sie an die Hafenstadt gekommen sind, also Ende der Fahnenstange. Hafen, da kommt nun das Meer. Und was ist jetzt? Und plötzlich griff Gott ein. In der Nacht, der Paulus, eine Vision. Es war nicht irgendetwas Mystisches, sondern ganz konkret ein Mensch. Er hat gesehen, ein Mensch gesagt, komm und hilf uns. Von Mazedonien, von Europa. Nicht eine Strategiesitzung. Eben, den 5-Jahres-Plan haben sie eh schon gehüdert. Und plötzlich einfach aus dem Nichts heraus kommt die Vision, kommt auf Mazedonien. Er hätte ja können sagen am Morgen, du, irgendwie, glaubt die Wurst von gestern Abend ist mir aufgelegen, ich habe schlecht geschlafen und dann ist mir, weiss ich, was durch den Kopf durchkommt. Oder, das ist jetzt aber eine komische Sache, ich weiss nicht, ob man dem kann Glauben schenken kann. Was aber interessant ist, wenn man den Text anschaut, darauf suchten wir nach einer Gelegenheit, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Situation nicht suchen, denn wir. Plötzlich ist es nicht der Paulus, der ist am Morgen wahrscheinlich aufgestanden und hat gesagt, Leute, er ist ja mit dem Silas unterwegs, mit dem Timotheus und mit dem Lukas, mit dem Arzt unterwegs. Leute, wir müssen das miteinander besprechen. Wir müssen das miteinander prüfen. Wir müssen das miteinander anschauen. Und wie das aussieht, dass die ganze Truppe, das ganze Team, die sind übereingekommen und gesagt, das ist Gottes Führung. Sie haben es miteinander geprüft. Und Gott ist in die Frustration, in die Fragen hineingekommen. Und sie sind gemeinsam dem Ruf gefolgt. Da hockt einer und schaut, manchmal eben auch bei uns in seinem Leben oder in der Missionsarbeit oder auch jedem von uns, hocken wir da vielleicht auf einem Berg oben oder so und schauen, sagt, Herr, in welche Richtung soll es gehen? Gemeindeentwicklung da oder berufliche Sachen, in welche Richtung soll es gehen? Und es ist auch nicht passiert in einer Gemeindeversammlung, in einem Gottesdienst, es ist nicht in einer Gebetsversammlung hineingekommen, es ist nicht in einer Erweckungskonferenz passiert, einfach ganz normal in der Nacht, wo der Armsnacht wahrscheinlich müde und erschöpft war und in die ganze Schwachheit hinein hat Gott geredet. in der Nacht, in die Dunkelheit von ihrer Situation. Wow, jetzt geht's los. Jetzt startet's. Wir sind auch mal angefragt worden, zum Losgehen. Das war in Rumänien. Und wir dachten, wir sind ja Missionsgemeinde, aber wir möchten auch das Missionsanliegen unseren Leuten weitergeben. Und wir sind in Kontakt mit einem Missionswerk, ein italienisches Missionswerk in Rumänien. Und da sind wir selber aufgegangen. Wir sind gerufen worden, kommen und helfen uns. Es ist ein Werk, die arbeiten unter ganz armen Leuten in einer Gegend, fast in Moldawien. Kinderarbeit und so. Und wir haben gesagt, mach du einen Frauennachmittag. Das erste Mal, wo überhaupt die Frauen eingeladen worden sind. Und dann habe ich gedacht, hallo, ich kenne die Frauen nicht, ich kenne die Kultur nicht. Ich kann ja nur in Fettnäpfchen rein trampen. Ich sagte, Herr, wenn die uns suchen und sagen, hilf, dann musst du jetzt helfen. Und dann habe ich einen Text rausgesucht und dachte, ja, Herr, ich möchte das mit diesen Frauen teilen, die so viel Not durchgehen, vielmals alkoholisierte Ehemänner haben und unsägliche Armut leben, riesengroße Familien, die sie durchbringen müssen. Komm herüber und hilf uns. Und sie sagten, wir kommen. Ganz etwas ganz Alltägliches, wo wir vor 10 Tagen passiert ist. Also es ist ein bisschen immer. Also, wir haben eine Frau, die ist 88, die ist ein paar Mal bei uns in den Gottesdienst gekommen. Und die ist sehr speziell. Also speziell. Und dann ist sie nicht mehr gekommen und hat auch gesagt, und ihr seid so und so und so. Die hat auch ausgeteilt und so. Also, und plötzlich ist dann, also jetzt schon sicher, 2 Jahre nicht mehr gekommen. Und doch, und manchmal ein bisschen Grüße geschickt auf die Nacht oder so. Und plötzlich sagt Gottes Geist, gang sie besuchen. Oh, keine Lust. Gang sie besuchen. Nein. Und sie sagt, okay. Ich schreibe ihr, ich sage, du, wie geht's und so. Und sagt sie, ah, oh, so schön, dass du mir schreibst. Komm mich besuchen. Okay, ich habe es ja begriffen, ich gehe. Ich war vor 10 Tagen bei ihr, am Nachmittag, sie hat mir so viel zu erzählen gewusst. Sie hat mich nachher ans Tor begleitet, von ihrem Wohnblock. Ich bin ins Auto gestiegen, sie wollte zurückgehen, geht um und bricht sich den Fuß. Und sie hat sonst keine Familie, sie hat keine Geschwister, sie hat keine Kinder, sie hat keinen Mann. Sie hat auch wenig Freunde, weil sie eben auch sonst ein bisschen speziell ist. Ich habe gesagt, Herr, das ist jetzt ein Auftrag. Ich habe gesagt, Herr, komm herüber und hilf mir. Und es ist mir so bewusst worden, auch die Begebenheit vom barmherzigen Samariter. Ich kann sagen, Herr, ich habe keine Zeit, ich muss in die Gemeinde, ich bin in der Gemeinde involviert, ich muss für das Reich Gottes arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit für so Sachen. Praktische Hilfe, sie ist jetzt im Spital, muss dann in die Reha und. Ich sage, ja, Herr, das ist jetzt dein Reden und dem muss ich jetzt einfach stattgeben. Ich kenne das bestimmt auch im Alltag so. Manchmal müssen wir auch einander helfen bei unseren Nachbarsgemeinden. Wir sind ja im Bund, für die Italienischen Bunde, bei 45 Gemeinden, von Sizilien bis fast auf Österreich rauf. Und viele sind kleine Gemeinden. Und in unserem Umfeld sind auch, manchmal eben praktisch keine Gemeinde, hat einen Pastor, sie sind einfach so unterwegs. Und ich bin auch in der Bundesleitung aktiv, so halbe von meiner Zeit. Und bin ich öfters mal gefordert, an diesen Gemeinden zu helfen. Und dachte, das ist schön. Komm herüber und hilf uns. Vielleicht ein Beratungsgespräch, vielleicht einmal einen Predigtdienst, vielleicht einmal irgendwie sonst eine Art Material zur Verfügung stellen oder irgend so, oder ein Telefon, wie geht's, wie kommen wir da durch und so. Oder mit der Jugend zusammenarbeiten. Ich dachte, das ist schön, dass man so könnte eben der Ruf untereinander, Gemeinde, also komm über und hilf uns. Gehen wir zurück auf zu der Reise von Paulus. Eben, Ende der Fahnenstange, der Anruf von Mazedonien und dann sind sie los. Nachdem unser Schiff von Troas aufgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging es Reiseland, dann jetzt nach Philippi. Also kein Hindernis mehr, direkter Weg, alles super. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich eine eigene Frau trafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israel glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagt sie, dann kommt in mein Haus und ihr seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Sie sind also in Philippi angekommen. Römische Kolonie, wichtigste Stadt. Er beschreibt eine bedeutendste Stadt, geht eine andere. Er sagt, okay, Paulus-Strategie, wie macht er das? Er geht mal in die richtigen Orte abklappern, in die Synagoge, tut anfangen zu predigen, Synagoge, nichts. Wie sie auch so da beschrieben haben, irgendwie keine wichtigen Leute, sie sind nicht vom Statthalter begrüßt worden, sie sind nicht in Philosophenzirkel eingeladen worden, wie zum Beispiel in Athen, wo sie miteinander diskutiert haben. Nicht. Durch die Stadt durch, nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen einmal an den Fluss runter. Vielleicht, eben vielleicht, vermutet es, vielleicht hat es eine Gebetsstätte. Man weiss es nicht, sie hat es vielleicht geglaubt, sie hat es vielleicht vermutet. Sie gehen. Ein Handwerker, also ein Zeltmacher, sein Begleiter der Silas, der junge Timotheus und der Doktor, der Lukas, die sind da den Fluss runtergegangen und haben was gefunden? Eine Gebetsstätte, ein paar Frauen, keine Männer. Es braucht ja eigentlich 10 Männer, dass eine Synagoge anfangen kann. Hat sie nicht gehabt. Und dann treffen sich die Frauen einfach dort unten am Wasser, weil sie auch die rituellen Reinigungen machen können. Und treffen auf Lydia. Die Lydia kommt aus Asien, Kleinasien, der Türkei, wo sie eigentlich hätten Wein wollen. Sie hat nicht dort hingehen können, ein verschlossenes Land. Also hat Gott Leute aus dem verschlossenen Land oder sie auf Philippi gebracht, wo sie haben können das Evangelium weitergeben. Das war eine reiche Frau, eine Purpurhändlerin. Also Purpur war kostbarer als Gold, nur so zum Vergleich. Also es hat auch natürlich mit Macht zu tun, also sie hat mit Königshäusern, mit edlen Leuten zu tun gehabt. Und sie hat dort ihr Start-up gehabt, hat ihr Business gehabt und hat eben das mit dem gehandelt. Und sie war doch eine gottesfürchtige Frau gewesen. Sie hat schon irgendwie gewusst, dass der Gott Israels da ist. Sie hat irgendwie etwas gewusst und doch nicht. Und es wird auch beschrieben in dem Text, sie sind einfach dort angegangen, haben sich angesessen und haben angefangen zu reden miteinander. Und Lydia hat aufmerksam gehört. Also es wird beschrieben, aufmerksam, ausdauernd, tiefgehend, ganz konzentriert gesagt, das ist etwas, was ich muss kennenlernen. Und sie war da, sie war ja in dieser Gebetsversammlung, weil sie einfach am Suchen war. Und dann kommt der Paulus und da kommt nochmal ein ganz spezieller Satz. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz. Also es ist nicht irgendwie, wie sie super intelligent war. Es ist auch nicht wie der Paulus, so einen super rhetorischen, überzeugenden Prediger war. Einfach schlicht und einfach, wie Gott ihr Herz geöffnet hat. Ist das nicht für mich ist es eine riesige Ermutigung, weil ich mich nicht irgendwie als Starprediger oder als Super-Evangelist oder eben Super-Missionar vorkomme. Ich sage, Herr, du machst das immer wieder. Und auch der Text, wenn ich den Text so angeschaut habe, ich gesagt, Herr, schenk du uns, mir und uns allen, dass wir uns Zeit nehmen, um an solchen Flüssen hinzuhocken. Dass wir einfach Zeit haben, dass wir vielleicht sagen, ich komme mal nicht rein. Nein, das darf ich gar nicht sagen. Als Christ sind wir ja so manchmal so engagiert. Wir haben ja gar keine Zeit mehr für solche Sachen. Ich sage, Herr, ich gehe jetzt den Sommer durch, irgendwann mache ich mal etwas, wo ich vielleicht jemanden antreffe. Weil sie haben ja auch nicht gewusst, ob sie jemanden antreffen. Aber Gott öffnet die Herzen. Wir werden am 28. Das ist ja schon nächsten Sonntag. Ja, genau, das ist nächsten Sonntag. Werden wir Taufen haben. Und es ist auch, wir haben zwei Bursten, ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, die sich taufen lassen. Die sind einfach so mal zufällig an ein regionales Jugendtreffen gegangen und dann hat Gott ihr Herz geöffnet. Beide kommen aus Familien, die in einer schwierigen Situation sind. Aber die beiden Burschen sagen, wir möchten mit Jesus unterwegs sein. Und das ist ein Bild, das ist von der letzten Taufe, wo Rosella, das ist auch ein Wunder, aber ich jetzt nicht erzählen kann. Wir haben kein Taufbecken, vielleicht haben wir da eins. Wir tun im Garten taufen. Und wir freuen uns schon durch dieses Gebetsanliegen, dass Freunde kommen und Verwandte kommen vielleicht und dass Gott noch mal wirken kann. Und schon ein anderer Bursche hat gesagt, eigentlich möchte ich mich auch taufen. Und ein anderer Mann hat gesagt, eigentlich möchte ich mich auch taufen. Und ein dritter ist noch am Überlegen. Ich sagte, wir müssen vielleicht am Anfang September noch mal eine Taufe machen. Da freuen wir uns schon jetzt drauf. Gott öffnet Herzen. Nur mal, wenn man es gar nicht erwartet und in Umständen, wenn man gar nicht erwartet. Auch ein Gebetsanliegen ist unser Sommer. Das PNG, das ist Preghiera Gelato, Gebet und Glasse, wo wir den Sommer durch unsere Mittwoch-Bibelgebetsstunde auslagern. Also wir kommen uns zusammen, vielleicht in der Familie, und dann eine halbe Stunde miteinander beten, Glasse essen und Gemeinschaft haben. Oder wie wir jetzt am letzten Mittwoch kamen, dann in der Gemeinde uns treffen und gehen nachher noch auf den Marktplatz und dann dort in der Gelateria Glasse essen. Und wir haben es ja ein anderes Jahr schon erlebt, dass plötzlich trifft man Leute an dem Fluss, wo Gott so vorbeispielt und wo dann auch schon dann bei uns im Gottesdienst gelandet sind. Ich gesagt, Herr, schenk dir solche Begegnungen. Dass man eben dann nicht einfach nur wieder miteinander schwätzt, weil man sich ja so gut kennt, sondern schenk uns offene Augen, offene Ohren für die Leute, die um uns herum sind. Oder das andere Bild ist von Genua, wo ich mit einer Gruppe einen Ausflug gemacht habe. Ich sagte, Herr, das ist eine Garreise mit einer Gruppe vom Nachbarort. Herr, schenk du, dass wir da vielleicht Leute dabei sind, die irgendwie so Lydias sind. Letztes Mal bin ich mit einer Frau neben dem Gar gesessen, das ist das vorletzte Mal vor Ostern. Ich sagte, ja, eben, wir bereiten uns für Ostergottesdienst vor und so. Wie machst du das? Oh, Ostern. Nein, also ich glaube das alles nicht mehr. Oder so. Die Bibel, das weisst du ja sowieso nicht, das ist ja verändert und Kirche, lass mal bärdern, das ist keine Relevanz mehr. Ich sagte, ja, genau das ist es. Die Leute um uns herum, die haben keinen Bezug mehr, wirklichen Bezug zu Gott. Die hat noch irgendwie einen religiösen Anstrich, wo vielleicht eben viel Frustration da ist. Herr, schenk du, dass wir so die Glidias finden, dass wir Zeit verbringen. Vielleicht bringt es nichts, dass die Leute nach einer nützlichen Frist sich nicht bekehren. Aber das ist ja gar nicht das Ziel. Einfach wirklich ein Zeugnis sein unter diesen Leuten. Herr, schenk es du. Ein schönes Beispiel ist Vera, da darf ich den Namen sagen. Ich habe sie vor Jahren, habe ich sie am Donnerstagmorgen am Markt, das war so ein Regionalmarkt, kennengelernt. Morgen um 7 Uhr ist sie vorbeigelaufen an unserem Stand. Und dann habe ich anscheinend ihr gesagt, Vera, Gott liebt dich. Und dort hat auch Gott gesagt, frag die Frau nach ihrer Telefonnummer. Ich dachte, das kannst du nicht machen, also... Und dann habe ich gedacht, doch, und dann bin ich hinterher gerannt und habe gesagt, Entschuldigung, ich weiss nicht, darf ich Ihnen meine Telefonnummer hinterlassen? Vielleicht, wenn Sie mal telefonieren oder so. Ja, natürlich. Und dann habe ich gemerkt, sie ist richtig offen. Sie sagt, ja, wir können ja austauschen und so. Ja, okay. Und dann habe ich ihr angerufen und danach hat sie uns getroffen und gesagt, ja, kann ich ihr vielleicht erklären, so ein bisschen Evangelium, vielleicht so eine Art Glaubenskurs machen für ein paar Wochen, miteinander das Evangelium anschauen. Dann hat sie gesagt, nein, keine Zeit. Weil ich habe begriffen, dass ich eine totale Sünderin bin. Ich habe begriffen, dass Jesus für mich gestorben ist. Es schuddert mich gerade. Jesus für mich gestorben ist und dass er mich kann befreien kann. Und das will ich jetzt machen. Nachher kannst du mir alles erzählen, was du willst. Aber jetzt muss ich mich bekehren. Und die hat sich bekehrt und ist befreit worden von so vielen Sachen. Und sie ist Brasilianerin. Und ist nachher in der Wohnung rum und hat zwei Plastiksäcke voller religiöse, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, einfach Sachen. Religiöse Sachen, die sagen, das ist für mich nicht mehr relevant, nimm es mit. Und dann habe ich es mitgenommen und fortgeschossen. Und sie war so verändert gewesen. Und das Bild ist vor ein paar Wochen, ist sie in Brasilien gewesen, in einem Missionsausbildungszentrum und hat andere ermutigt, in die Mission zu gehen. Eine kleine Lydia, sie ist Witwe und einfach gestrickt, wo plötzlich eine riesen Ermutigung auch in der Gemeinde, in der Brianza und sogar jetzt wieder in Brasilien, sagt, ja, genau. Wenn Gott das Herz auftut, dann kann so viel passieren. Wenn wir das schauen, ein unscheinbares Ausflussufer. Eine Frau, die ihr Herz öffnet, die ihr Haus öffnet, wo die erste Kirche entsteht in Europa und wo dann das Evangelium in die ganze Welt rausgeht. Hallo, das ist irgendwie in keinem Missionsstrategiebuch so beschrieben. Also außer in der Bibel natürlich. Das ist genau so wirkt Gott. Auf ganz unorthodoxe Art und Weise mit Leuten. Und denkst, man muss doch mit wichtigen Leuten und vor allem mit Männern anfangen und irgendwie mit dem Bürgermeister und so. Nein, Gott hat das einfach alles über den Haufen gesagt. Ich bin am Werk. Und hat so etwas Grosses daraus gemacht. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen unsere Grundannahmen wirklich nochmal ändern. Wir reden, aber Jesus wirkt. Wir pflanzen, aber Jesus lässt wachsen. Wir reisen, ja, aber Jesus ist schon dort. Er war ja schon in Philippi, wo sie angekommen sind. Er hat schon vorbereitet, er hat schon alles gemacht. Die Mission ist nicht unser Werk, wo wir einfach Gott um Hilfe bittet dafür. Es ist Gottes Werk. Und er lädt uns ein, dass wir da mit unterwegs sein dürfen. Das war der Anfang in Europa. Und wir sind ja auch, also die Schweiz ist ja nicht zu Europa, aber Italien. Das ist Scherz, also. Italien ist immer noch unerreicht, eigentlich grossenteils. In den letzten 30 Jahren ist so viel passiert in Italien. Da sind so viele Gemeinden entstanden, aber sehr viele ethnische Gemeinden. Gerade im Grossraum Mailand. Riesige chinesische Gemeinde, riesige koreanische Gemeinde, riesige philippinische Gemeinde, enorme Gemeinden, Latinos, Rumänen, Italiener, eher wenig. Aber da kann auch vieles geschehen und Gott hat uns dort angeschickt, dass dort noch etwas geschehen kann. Und ich denke, ja, die Leute, die dann so zum Glauben kommen, die von anderen Ländern, die gehen dann wieder in ihre Länder zurück und können dort wieder das Evangelium weitergeben. Das ist auch Gott sein Humor und seine Art und da freuen wir uns sehr drauf. Weil Gott macht aus Unscheinbares Grosses. Ich sage nicht, dass bei der Grianen-Mission nachher nach der Weltgeschichte schreiben. Ich sage nicht, dass Sumiswald-Gemeinde nach einer Weltgeschichte schreiben. Aber wer weiß? Also, das wissen wir ja gar nicht. Gott, ganz unscheinbar. Ja, auch mit da und so. Aber da geht so viel los und so viel wirkt Gott. Da können wir wirklich auf Grosses warten. Ich hätte noch viel zu erzählen, aber nachher haben wir noch ein paar, haben wir noch Zeit. Aber ich möchte noch ein paar Gebetsanliegen weitergeben, die wir vielleicht nachher aufnehmen können. Dann geht die Sommerzeit, bei uns ist jetzt die Sommerferien angefangen und die Kinderfreizeit, die Jugendfreizeiten fangen an und auch unsere Kinder, nicht alle, aber etliche gehen in so Jugendfreizeit. Herr, schenk, dass du kannst wirken, dass da Herzen können aufgetan werden, die dann wirklich Ewigkeitsfrucht bringen. Und hilf uns, solche Flussufer zu finden, solche Lydias im Alltag, beim Arbeiten, auf der Straße, beim Posten, beim Gebet und Glasse, einfach dort, wo wir sind. Und eben ein Anliegen, das ich erwähnt habe, dass die Gemeinde zur Reife geführt werden kann, dass wir Leiter finden können, Leute, die Gott berufen hat, in eine Verantwortung hineinzustehen in der Gemeinde. Und auf Bundesebene bin ich immer wieder stark gefordert in der Begleitung von anderen Gemeinden. Und etwas ganz aktuell, wir haben St. Gallen, nächstes Mittwoch, Donnerstag, G4. Also, habt ihr nicht gewusst, gell? G4 St. Gallen, also das ist die Bundesleitung vom Bund Schweiz, FG Schweiz und Bundesleitung vom Bund FG Deutschland und vom Bund Evangelikalen Gemeinde in Österreich und zwei von uns in Italien treffen uns jedes Jahr für zwei Tage, eine Nacht und einmal einfach reihum, nächstes Jahr sind wir dann wieder in Italien und das ist auch ein Gebetsanliegen, dass wir einander ermutigen können, auch als Bundesleitung, dass wir einfach untereinander Sachen besprechen, die vielleicht sonst anderen Orten nicht so können, dass wir einander ergänzen, voneinander lernen können. Also wir von Italien gehen vor allem zum Lernen. Es ist so wie ein bisschen Entwicklungshilfe für uns, dass die Brüder und Schwestern, die schon sehr viel weiter sind, in der Bundesentwicklung, da können wir sehr viel voneinander lernen. Und es ist schon ein Gebetsanliegen, dass Gott kann da wirken und dass auch wir von Italien können, vielleicht eine Ermutigung sein, eben so im ganz kleinen, unscheinbaren. Und dass Gott dann auch wieder unsere Bünde kann weiterentwickeln kann. Danke euch wirklich fürs Mittragen, fürs Dranbleiben. Und wer weiß, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen. Danke, der Herr segne euch. Jetzt übergebe ich dir wieder, Theo.